Martin?
Ja?
Dick Laurent ist tot. Eine neue Woche, ein neues Filmmagazin.
Und ein neues Rätsel.
Und ein neues Rätsel. Herzlich willkommen. Wir sind ja das schnell zum Punkt kommende Filmmagazin, deswegen sind unsere Intros immer so kurz, damit man gleich direkt ins Thema einsteigen kann.
Und die Cliffhanger, die wirken dann besonders gut, wenn sie kurz sind. Deswegen ist es auch schon mal ein Hinweis auf den Film. Aber ehrlich gesagt, so verwirrt wie ihr jetzt seid, so bin ich auch. Deswegen, da sind wir gemeinsam mit einem Boot, da können wir heute ein bisschen Rätsel raten, sehr gut. Das heißt, wir werden heute vielleicht nicht so schnell auf den Punkt kommen, weil wir ein bisschen meandern und meandern durch die Gegend und versuchen Sinn zu finden in dem heutigen Film. Aber erstmal, bevor wir diesen Film auch besprechen, erstmal eine Vorstellung, weil wir sind das Filmmagazin. Das heißt, wir reden über Filme, manchmal auch Serien, auch wenn es im Namen nicht sofort erkennlich ist. Aber ihr könnt uns auch jederzeit kontaktieren, wenn ihr Ideen habt, über was wir mal reden können. Wir sind auch immer auf der Suche, weil wir besprechen halt nicht nur Aktuelles, sondern auch gerne mal Klassiker oder irgendwas Unbekanntes. Das muss auch nicht gut sein, kann auch gerne schlecht sein, aber interessant schlecht. Daran sind wir auch interessiert. Deswegen könnt ihr uns dann da auch auf unserer Webseite filmmagazin.org erreichen. Da gibt es auch Kommentarmöglichkeiten, ansonsten auch auf unseren Social Media Accounts bei Instagram und Threads zum Beispiel auch.
Ganz genau. Also Filme sind unser Fokus. Filme und Serien sind unser Fokus. Bewegtes Bild ist unser Fokus. Auch heute wieder natürlich. Und heute geht's um einen Film, der ist relativ verwirrend, muss man sagen.
Relativ ist noch, das ist nett. Also das
nett formuliert. Wir wollen euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich hasse nichts mehr als ganz, 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 ganz lange Podcast-Intros, wo dann erstmal eine halbe Stunde drüber geredet wird, was man heute gegessen hat. Das machen wir nicht, sondern wir reden heute gleich darüber, dass es eigentlich um einen Film geht von einem Regisseur, den wir schon öfter mal erwähnt haben, David Lynch, der auch so ein bisschen bekannt ist für Verwirrung, würde ich sagen. Der hat einen guten Track Record auf Verwirrung. Und dieser Film, über den wir heute sprechen, der ist, glaube ich, ein ganz besonderes Bourmot von Verwirrung. Wir reden über Lost Highway.
Da war ich auch ehrlich gesagt fand ich ein bisschen gemein von dir, Lukas.
Warum?
Ich bin gerade mitten in einem Umzug, ja. Und das heißt, ich habe jetzt viele Kapazitäten, sie sind verteilt, ne? Und dann suchst du dir einen Film raus wie Lost Highway von David Lynch, die jetzt gerade nicht so easygoing sind, sondern die wirklich so, wo du eigentlich dann drei Masterarbeiten darüber erstmal lesen musst, die da verschiedene filmtheoretische Sachen erstmal durchlesen kannst, bevor du durchsiehst. Aber gut, hier sind wir. Also ich bin so lost, wie der Titel ist, fühle ich mich auch ein bisschen.
Und soll ich dir was sagen? Ich auch, und ich wusste das vorher nicht. Das war keine böse Absicht.
Wusstest nicht?
Nein, die Genese, warum dieser Film. Du hast gesagt, du bist in einem Umzug, du steigst ja die Tage auf ein Schiff und fährst die Elbe ein großes Stück weit runter. Und deswegen haben wir das ja, also jetzt können wir es ja revealen, deswegen haben wir das in letzter Zeit schon ein bisschen häufiger geprobt mit dem ganzen Videozeug, dass wir uns zuschalten und so, weil das in Zukunft der Standard sein wird. Und damit das alles funktioniert, wenn es soweit ist, haben wir das schon mal geübt. So, jetzt ist es raus. Oh, Geheimnis. Ich habe dann gedacht, okay, wir haben jetzt ungefähr so, ich habe jetzt noch Urlaub, ich fliege auch noch mal weg und so. Also wir haben so 3-4 Wochen, in denen wir jetzt nicht so richtig stringent normal arbeiten können. Aber wir wollen natürlich gerne auch weiter Filme gucken und über Filme sprechen. Und da haben wir uns einfach jetzt ein bisschen was ausgesucht. Wir haben quasi den Mai durchgeplant, könnte man sagen. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, Mensch, wir haben schon lange keinen Horrorfilm mehr gehabt oder was so in die Horror-Mystery-Richtung geht. Und dann habe ich einfach irgendeine random Bestenliste aufgemacht. Und hab geguckt, okay, da haben wir schon mal drüber gesprochen, den kennen wir schon, da haben wir drüber, okay, Und auf dieser Liste, auf Platz 7, irgendwie stand dann Lost Highway. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das für ein Film? Lost Highway klingt irgendwie, okay. Und dann reinguckt und gesehen, okay, David Lynch. Über David Lynch haben wir in letzter Zeit öfter gesprochen, vor allem im Zusammenhang mit Dune, der ja diese große Failure sozusagen, Failure kann man glaube ich nicht sagen. Kann man Failure sagen?
Ja, oder zumindest der erste Versuch, der noch nicht ganz so geglückt ist, aber wie es für David Lynch auch ist, auch ein bisschen auch kultig abgefeiert wird.
Das kann man ja genau.
Also für einige Leute.
Zumindest für einige Leute. Und dann habe ich gedacht, Mensch, dann müssen wir doch jetzt mal über diesen David Lynch-Film sprechen. Das passt ja perfekt. Und ich wusste nicht, worauf wir uns einlassen. Wir haben das festgelegt und gesagt, okay, wir machen dann am 19. am Sonntag Lost Highway, und ich habe dann den Film geguckt und habe gedacht, Mist.
So einer ist das.
Ich wollte nicht so tief da reintauchen. Aber ja, es Okay, bevor wir weiter darüber sprechen, wie verwirrend der Film ist, warum er verwirrend ist und vor allem auch, wie man ihn eventuell interpretieren könnte, weil ich glaube, es gibt hier kein richtig und falsch, wie das meistens ist, aber da glaube ich noch weniger ein richtig und ein falsch gibt, was die Interpretation angeht, sollten wir vielleicht erstmal eine kurze Inhaltszusammenfassung machen. Der Film ist von 1997. Da ist er rausgekommen, ist nach einer längeren Pause von David Lynch erschienen. Er hatte, glaube ich, vorher, wenn ich richtig liege, diesen Twin Peaks Film, also er war ja sehr bekannt für Twin Peaks, dann hat er irgendwann aufgehört, die Serie, und dann hat er dann gesagt, okay, ich komme zurück und ich mache dann noch diesen Film, und der muss wohl sehr schlecht gewesen sein. Ich habe ihn persönlich nicht gesehen, ich kann mir kein Urteil fällen, aber er ist jedenfalls relativ vernichtet worden. Quentin Tarantino muss wohl damals auch gesagt haben, also ihn schlimm beleidigt haben, und dann hat, das hat ihn offenbar so sehr mitgenommen, den David Lynch, dass er erstmal 6 Jahre oder so Pause gemacht hat und kam dann zurück mit einem Film, der mindestens genauso weird war.
Das ist der David Lynch Way irgendwie so ein bisschen.
Ja.
Der hat dann ja auch dann zusammen mit einem Drehbuchautor gemacht, wo er dann auch mal schon mal früher, also mit dem Barry Gifford, mit dem hat er zusammen das Drehbuch geschrieben. Der hat schon mal David Lynch schon vorher mit Barry Gifford mal zusammengearbeitet. Die haben da auch für seinen, lass mich kurz 5. Film, Wild at Heart, da haben die das erste Mal zusammengearbeitet, weil das tatsächlich auf einem Roman von Herrn Gifford basiert. Deswegen, da kannten die sich daher. Da haben sie dann entschieden, dass sie nochmal zusammen was stemmen wollen und dieses Mal dann halt zusammen ein Drehbuch schreiben. Und das ist dann eben Lost Highway geworden, der dann typischerweise für Lynch surreeller Horror ist, also wie schon Twin Peaks. Und dann auch seine anderen bekannteren Filme wie Mulholland Drive und Blue Velvet sind dann, glaube ich, so mit seine bekanntesten. Zusammen mit Dune wahrscheinlich die erste Verfilmung. Und in Lost Highway geht zumindest, findet man, wenn man so bei Wikipedia guckt, der wo sagt, es sind 3 Teile geteilt, man könnte auch sagen, es sind 2 Teile geteilt, weil der Hauptcharakter an einer Stelle sozusagen switcht, der macht eine Metamorphose durch, er wird gewechselt, er hat irgendwie eine zweite Identität oder er verwandelt sich oder er halluziniert. Das
oder er ist, halt wirklich, er ist halt wirklich einfach jemand anders.
Also wirklich jemand anders? Es sind Aliens,
ja,
die das, oder, also alles möglich.
Oder er lässt auch zeitweise die Interpretation zu, dass man in der Zeit springt, was dann aber wieder irgendwie negiert wird. Ne? Und also ich habe irgendwo gelesen, bei einem Autor hat geschrieben, man fühlt sich die ganze Zeit, also man fühlt sich so ein kleines bisschen wie bei einer Folge Akte X. Und das passt relativ gut an manchen Stellen.
Also auch durch die 90er Jahre Optik, dadurch natürlich auch besonders. Aber das wäre schon eine sehr ambitionierte X-Faktor oder X-Folge gewesen. Aber ja, so ein bisschen ist es schon. Weil dann zumindest in der ersten Version des Hauptcharakters, da heißt er dann Fred. Das ist ein Musiker, Saxophonspieler.
Tenorsaxophonspieler,
stimmt. Hat auch extra betont im Film. Der aber so ein bisschen in einer unglücklichen Ehe zu leben scheint und sich auch so ein bisschen beobachtet fühlt in seinem sehr modernen, neomodernen Haus. Ja, also das ist jetzt meine Deutung, ne? Wenn du das gerne, kannst du mir sagen, waren das meine Vibes, also, die ich bekommen habe.
Ich glaube, es ergibt Sinn. Ich glaube, es ergibt Sinn, erstmal bei diesem Film erstmal einfach nur kurz mal zu sagen, Stück für Stück linear, was wir sehen. ohne Interpretation. Also wir haben diesen Fred Madison. Fred. Der lebt mit seiner Frau in einem Haus. Er ist Saxophonist. Die beiden haben auch Sex. Sie bekommen Videotapes weird vor die Tür gelegt. Auf diesem Videotape oder auf diesem ersten Videotape sieht man, ist ihr Haus abgefilmt und erstmal nichts weiter. Dann gehen sie auch irgendwie zu einer, also sie gehen zu einer Party. Dort treffen sie dann ominöse Gestalten. Man merkt so ein bisschen, das ist wenig Interpretation, weil es merkt man, dass Fred relativ eifersüchtig ist, weil seine Frau einen anderen Mann kennt. Und dann kommt nochmal ein Tape. Da ist dann, da sieht man dann, dass die beiden, also erst wieder das Haus und dann ist die Kamera plötzlich im Haus und die beiden werden schlafend gefilmt, während sie in ihrem Ehebett liegen. Daraufhin rufen sie natürlich die Polizei, es kommen 2 Polizisten, die gucken sich das alles an, fragen so, haben sie denn eine Alarmanlage? Und die sagen, ja, aber die haben wir aus, weil die ist immer falsch ausgelöst worden. Und, und gehen relativ unverrichtet, aber sagen, okay, wir beobachten ihr Haus. Und irgendwann sehen wir dann, sehen wir dann, also obviously flippt Fred irgendwann. Ne? Wir lernen erst nochmal auf dieser Party so einen komischen Typen kennen. Er wird auch, glaube ich, nur bezeichnet als der Mystery Man. So eine ganz fahle Gestalt, bei der man permanent das Gefühl hat, ich habe die schon mal irgendwo gesehen. Also ein Mann, von dem er
auch
schon
mal Faust, würde ich sagen, hast du die schon mal gesehen.
Von dem Fred Madison auch schon mal geträumt hat. Und dann irgendwann sehen wir auch auf einem anderen Tape offenbar, dass Fred Madison, wir wissen nicht, ob er sie umgebracht hat, aber er kniet neben seiner toten, zerstückelten Frau neben dem Bett. Er wird verhaftet. Er kommt ins Gefängnis und da kommt dieser Switch, von dem du gesprochen hast. Plötzlich kommen die Gefängniswärter eines Nachts, also wir sehen eine Verwandlung. Sie kommen, gucken rein und plötzlich ist jemand ganz anders in der Zelle. Nämlich
Andy.
Pete Achso, Dayton.
Pete, stimmt, Pete heißt er.
Ja,
Pete. Andy war jemand anderes.
Und alle so, hä? und dann so, okay, dann geh halt wieder raus aus dem Gefängnis. Und Petes gesamtes Umfeld so, also auch ein anderer Schauspieler, und Petes gesamtes Umfeld so, hey Pete, wo warst du? Und Pete so, keine Ahnung. Und alle so, okay. Also es ist wirklich
so
weird.
Jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte.
So, ja, und es ist wirklich genau bei der Hälfte. Und da fängt quasi ein neuer Film an. Und es ist auch nicht so, dass Pete irgendwie große Erinnerungen, oder zumindest sagt er nicht, er hätte irgendwie Erinnerungen an das, was sozusagen Fred passiert ist. Er hat offenbar noch Erinnerungen daran, was bevor er verschwunden ist, bei ihm passiert ist. Ne? Er arbeitet in einer Automechanik, wohnt bei seinen Eltern noch zu Hause, hat eine Freundin, und wir lernen dann auch so einen komischen Typen kennen, nämlich Mr. Eddie. Das ist so ein bisschen sein Pate, also so, ne, so im Mafia-Sinne Pate, so wirkt er zumindest. Da kommt immer mit zwei so Schränken, die ihn bewachen. Und er hat aber einen Narren an Pete gefressen. Ne? Er mag den kleinen Automechaniker, der darf immer an seinen Motoren schrauben, was er auch offenbar richtig gut kann. Und Mr. Eddie ist so ein wirklicher Freaked-Out-Mafia-Typ, wie man ihn kennt. Ne? Er wirkt so richtig, man merkt schon, oh, das ist ein gefährlicher Typ. Und einmal, dann nimmt er Pete mit. Und sie fahren so durch die Gegend und testen so den Mercedes mal ein bisschen aus. Und jemand bedrängelt dann den Mr. Eddie. Und der flippt aus, überholt den, drängt den von der Straße ab, verprügelt ihn und erzählt ihm dann so die Verkehrsstatistiken, wie viele Leute durch Drängler sterben jedes Jahr. Und wenn er das nochmal macht, dann bringt er ihn um. Und er soll sich ein Buch von der Fahrschule kaufen. Also so ein Typ von Craziness ist er. Und dann kommt dieser Mr. Eddie irgendwann mit, also wir lassen auch viel aus, aber der kommt dann mit einer sehr hübschen Frau, einer blonden Frau an, und da fängt's an, dass wir dann plötzlich wieder zur alten Geschichte einen Link kriegen, denn die ist die gleiche Schauspielerin wie Renee, also die Frau von Fred sozusagen, Patricia
Arquette, die ermordet wurde,
nur andere Haarfarbe, und man fragt sich so ein bisschen, ist das ihr früheres Ich? Ist das ihre Zwillingsschwester? Wie hängt das alles zusammen? Aber es ist die gleiche Frau. Gespielt von Patricia Arquette, übrigens dann später in Medium, in dieser Serie da relativ bekannt geworden, die Hauptdarstellerin von Medium. Und ich glaube, er schockverliebt sich so ein bisschen in sie, und sie haben dann auch eine Affäre, und Mr. Eddie kriegt das, ich habe gegen mein Mikrofon gehauen, ich mache nur die Kurzversion, Mr. Eddie kriegt das raus und findet das nicht so lustig. Und am Ende hauen dann die beiden ab, und dann wird's wirklich weird. Das beschreiben dann manche Leute als Teil 3. Dann kippt das Ganze nämlich so ein bisschen aus dieser relativ gut nachvollziehbaren, realistischen Handlung. Er stirbt dann erst noch, dieser Typ, den wir vom Anfang auch kennen, der auch ein Bekannter ist, dieser, der die Party veranstaltet hat, damals noch mit Fred. Und also der wird umgebracht von Pete und ihr. Und den rauben sie auch aus und dann fliehen sie zusammen und dann haben sie nochmal Sex am Strand, im Wald?
Auf dem Sandboden.
Auf dem Sandboden, und dann kommt plötzlich wieder der Mystery Man und zusammen und dann haut die, Alice heißt sie dann in dem, also die Patricia Arquette-Figur, die haut dann nackt ab und sagt, du kannst mich nicht haben. Und dann kommt holen die Mr. Eddie irgendwie, der Mystery Man, zusammen mit Pete, und dann bringen die den um, aber Pete ist dann nicht mehr Pete, sondern plötzlich wieder Fred. Und sie erschießen dann den Mr. Eddie, und dann fährt Fred zu seinem alten Haus und sagt in die Türsprechanlage Dick Laurent, was Mr. Eddie ist tot. Das ist das, was wir am Anfang schon gehört haben, auch bei uns hier im Podcast. Und dann fährt er vor der Polizei weg. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich habe gerade wirklich wild aus dem Zusammenhang irgendwelches Zeug erzählt und ihr habt jetzt echt 5 Minuten abgeschaltet, ja, ich kann es euch nicht verdenken, weil so ist es passiert in dem Film.
Das ist richtig, aber sehr beeindruckend auf jeden Fall, Lukas, dass du es noch zusammen
bekommen hast. Ich habe es versucht zu brainstormen.
Ich glaube, was man wahrscheinlich hier auf jeden Fall sagen müsste, man sollte wahrscheinlich nicht rangehen und sagen, ich möchte auf jeden Fall beim ersten Mal gucken, sofort alles verstehen wollen oder irgendwie die klassische Filmlogik
rangehen. Ich sollte überhaupt nicht verstehen wollen.
Sollte man wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch das, was wir schon mal besprochen haben, was Christopher Nolan auch mal bei Tenet betont hat. Jetzt versuch jetzt nicht einfach jede einzelne Szene nachzuvollziehen und sagen, okay, so, dann muss das und das passieren, sondern fühl es einfach. Genau. Geh einfach mal, setz dich dem Ganzen mal aus und guck mal, was dabei rauskommt, aber versuch jetzt nicht auf Teufel komm raus, da irgendwie so eine klassische Handlung zu erwarten, sondern wirklich einfach dich mal so mit Bildern, Emotionen, Musik irgendwo in so eine Stimmung zu versetzen, wie das auf dich wirkt, was du darüber denkst, welche Emotionen du da bekommst, das ist es eher. Das hat wohl irgendwie auch mal David Lynch auch mal so in einem Interview auch mal auch mehr oder weniger betont, dass es ihm dann auch mal ein bisschen nervt, dass die Leute immer versuchen, im großen Sinn zu finden und irgendwie dann Logiklücken oder irgendwie dann was zusammenzupuzzeln. Dem ist das auch ein bisschen zu bieder. Er versucht da halt ein bisschen was anderes ranzugehen, versucht eine andere filmische Wahrheit irgendwie zu finden in seinen Film, aber ich tue mir da auch immer sehr, sehr schwer. Ich wusste auch schon vorher, David Lynch ist auch nicht so mein Fall. Ich habe immer so ein paar Filmausschnitte und so einen halben Film mal so mitbekommen und so, und ich wusste immer, das ist nicht meins. Ich finde die schon echt beeindruckend, wie man das alles gestalten kann und wie sehr man sich halt dem widerstreben kann, dem klassischen Erzählmuster. Das ist ja auch alles lobenswert, dass man sagt, man macht es eben nicht wie alle anderen. Aber ich habe da immer ganz, ganz wenig Ankerpunkte, wo ich sage, okay, da folge ich irgendeiner Figur oder einer Handlung. Wie gesagt, man hat ja schon in der Deutung, dass es am Anfang so sehr darüber kommt, dass dann Fred irgendwie in einer sehr unglücklichen Ehe ist. Und damit kann man ja auch schon mal anfangen, was zu deuten, wie es dann weitergeht, dass er sich dann vielleicht in diesem Unglück vielleicht dann seine Frau ermordet und dann, weil das dieses krasse Trauma bei ihm auslöst, dass er sich dann eben diese Fantasiewelt irgendwie ausdenkt, dass er sich irgendwie in anderen Mensch hineindenkt und ein anderer Mensch sein will, ihn das aber doch am Ende wieder einholt und dann sozusagen seine Frau mit einer anderen Haarfarbe doch zurückkehrt, wäre jetzt zum Beispiel eine Deutung. Aber es ist trotzdem so, dass ich so ständig vor den Kopf gestoßen werde von David Lynch und so gar nicht weiß, ja, okay. Und irgendwie langweilt es mich dann irgendwie auch, weil es gibt dann so wenig Highlights trotzdem. So eine diese Szene mit Mr. Eddie, wo er dann irgendwie da dem Autofahrer die Leviten liest und irgendwie auch die Verkehrsregeln mal erklärt, das ist dann schon so ein kleines Highlight, weil es auch irgendwie auch auf lustig gemacht ist, aber das haben diese Filme dann irgendwie für mich zu wenig, dass ich das dann größtenteils eigentlich gelangweilt bin und dann denke, ja, okay, du kannst halt dann, also einfach auch nur weird und wild und unzusammenhanglos was zu erzählen, das ist auch erstmal einfach, würde ich mal sagen, mich zu verwirren, das ist jetzt gar nicht so schwer. Es ist ja dann erst schwieriger, wirklich was Stringentes zu finden. Aber ja, deswegen, ich tue mich da mit David Lynch durchaus sehr, sehr schwer.
Ja, das kann ich verstehen, das geht mir ehrlich gesagt auch so. Vielleicht hilft es zu wissen und jetzt ohne dann übermäßig irgendwie Künstler-Klischees zu bedienen, aber David Lynch ist eben auch Maler und Lithograf und so und da auch sehr, es gibt so eine Doku über ihn, die ist auch sehr, sehr, sehr arzi-fazi, wenn ich diesen Begriff mal bemühen darf, aber da kriegt man einen relativ guten Eindruck, wo er vor so einer riesen Leinwand und dann malt er und assoziiert und was weiß ich, so und wenn man, also dieses Gefühl hat den Film für mich, oder also diese Zusammenhanglosigkeit auch so ein bisschen erklärt. Ne? Es ist, glaube ich, auch ein Verarbeiten oder ein Beleuchten von einem Gedanken oder von einer Emotion irgendwie, könnte ich mir vorstellen. Ne? Und zwar, ich glaube, das ist meine Interpretation, ich glaube, diese Eifersucht ist es, die ihn dann einholt und die dann eben auch repräsentiert wird irgendwie über diesen Mystery Man. Ne, und die holt ihn dann ja am Ende auch wieder ein, egal welche Figur das jetzt ist, ob das jetzt ein Traum ist oder ob er irgendwie, weiß ich nicht, mehrere Persönlichkeiten hat oder wie auch immer man diesen Wechsel der Figur erklären will. Ne, das, wobei ich diesen plötzlichen Wechsel und diese Überraschung, dieses jetzt gucken wir plötzlich jemand ganz anderem zu, das fand ich schon interessant. Also das war, da hat er für mich dann angefangen, interessant zu werden, weil ich fand diesen ersten Teil ehrlich gesagt ziemlich lame. Da würde ich dir absolut zustimmen. Also da braucht man ein bisschen Sitzfleisch, weil der kommt auch so behäbig. Man muss auch sagen, die gestalterischen Elemente sehen so ein bisschen altbacken aus, aber das würde ich dem Film jetzt nicht vorwerfen, weil er, wie gesagt, er ist von 1997. Das kann auch einfach in der Zwischenzeit mäßig gut gealtert sein, aber er wirkt halt so ein bisschen schon alt geworden. Und aber ab dem Punkt, ich fand, also mich hat dieser Punkt, wo es dann gedreht hat, hat er mich so ein bisschen interessant gemacht wieder. Ne? Und die Geschichte mit dieser Welt, die in die wieder nachkommen, ne? Auch mit Mr. Eddie und so, das, wo dann wieder so ein Real World Thread oder so eine Geschichte auch mit reinkommt, das fand ich schon irgendwie nachvollziehbarer, als am Anfang diesem Dude zuzugucken, der da eifersüchtig ist und dann irgendwie seine Frau umbringt, ne? Was ja auch wieder so eine ausgelutschte Erzählung ist und vor allem auch die Frauen auch, ne? Die Frauenfiguren sind halt auch eher so, es ist diese so Succubus-artige Sex haben wollende Monster, die Männer so aussaugen und das ist schon ein bisschen auch anstrengend und das ist auch so ein bisschen so ein Film, den ein alter Mann erzählt. Lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster.
Ne? Aber es geht da, es wird da, glaube ich, auch sehr viel mit Archetypen dann gearbeitet, deswegen sind dann auch solche klassischen Frauenfiguren, wo jetzt halt besonders dann René und dann ihre Doppelgängerin, die heißt
Alice,
dem sehr so diesen entsprechend wirklich dieses, René ist eher so dieses Püppchen und zurückgezogen und Alice ist dann mehr so diese Femme fatal, die dann wirklich den Mann sozusagen ins Unglück stürzt, auch durch ihre sexuelle Potentheit quasi die Männer beherrscht. Das ist ja auch so ein ganz, ganz klassisches Motiv. Aber damit kann man natürlich auch arbeiten. Also ich glaube hier, wenn man mit Sigmund Freud und der Psychoanalyse da rangeht, da kann man da auch ganz, ganz, ganz viel reindeuten. Gerade auch, weil sich dann eben Fred mit seiner Verwandlung, der ja am Anfang in seiner unglücklichen Ehe halt so wirkt, als ob er eben auch sexuell nicht mehr in der Lage ist, zufrieden zu sein oder auch seine Frau zufrieden zu machen und dann eben in seiner Verwandlung als Pete ist er dann auf einmal der potente Jüngling, der das dann wieder kann. Da könnte man sicherlich auch was hineindeuten. Ne? Das sind dann so diese Arche-Erzählung, diese Archetypen-Erzählung, die dann eben auch ganz klassische Muster so entsprechen. Deswegen wirkt es dann auch wahrscheinlich so, alter Mann macht solche Erzählungen, so wirkt das eben. Aber es ist natürlich dann trotzdem mal so konsequent erzählt, passiert eben auch jetzt nicht so häufig. Ich fand zumindest im ersten Teil ein paar Bilder durchaus spannend, weil durchaus interessante Bildkomposition kann ja David Lynch auf jeden Fall. Ja. Wie halt auch die Farbe Rot zum Beispiel einsetzt, so rote Vorhänge ist zum Beispiel auch immer sehr interessant. Das ist auch bei Twin Peaks immer recht prominent. Aber halt auch alleine, wie er dieses Haus gestaltet, wo sich dann eben Fred und René drin bewegen. Und es ist ja da schon nur dieses Unheimliche. Du weißt nicht, die werden irgendwie beobachtet von irgendjemandem. Naja, wahrscheinlich von diesem Mystery Man. Aber man sieht es eben nicht, wenn sie beobachtet werden. Aber dieses Haus hat halt eben so eine in sich eine Dunkelheit. Und es gibt da so lange Flure, wo dann eben auch die Charaktere aus der Dunkelheit hinaussteigen oder hineingehen. Sie verlieren sich manchmal in diesem Haus. Das fand ich dann durchaus interessant. Da hätte man wahrscheinlich auch einen ganzen Horrorfilm darum machen können, dass man sich irgendwie, dass so ein Haus labyrinthartig aufgebaut ist und man dann irgendwie jemanden verliert. Das ist so ansatzweise im Film, aber da sind zumindest ein paar atmosphärische Shots dabei, die dann schon ganz, ganz gut funktionieren. Aber es ist halt eben nicht der gesamte Film. Das ist dann eben nur so kurzzeitig. Ja. Ne?
Und auch manchmal so clevere Ideen, ne, wie wenn du das Haus erwähnst, wo damit man einen Eindruck dann auch von dem Haus bekommt, wie da die Gegebenheiten sind und so, als die beiden Polizisten kommen, die ersten, sich das anschauen oder zeigen lassen und dann einer auch mal oben durch dieses Dachfenster reinguckt und so, ne, dann kriegt man selber dann ein Gefühl für dieses Haus, das am Anfang so ein bisschen ist wie, was ist das für ein komisches, was ist das für eine Höhle, so. Genau, Licht spielt auch eine total wichtige Rolle. Also ja, Bilder sind toll. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, da gucke ich mal ganz kurz nach. Ich glaube, der Kameramann, mit dem er da zusammengearbeitet hat, Peter Deming, mit dem hat er da das erste Mal, glaube ich, zusammengearbeitet und dann öfter noch. Also ich glaube, auch bei Mulholland Drive haben sie zusammengearbeitet. Dann, ich glaube, das war dann eine relativ gute Beziehung, also eine relativ produktive Partnerschaft, so könnte man sagen.
Ja. Ich fand es trotzdem, also man hat trotzdem, das ist jetzt, ne, das war jetzt nicht der allerteuerste Film, aber was man eben auch durchaus ansieht, ne, das sind ja David Lynch, weil die eben so speziell sind, das sind keine Mainstream-Blockbuster,
die spielen wo viele auch
Leute reingehen. die spielen auch eben nicht viel ein, aber auch irgendwo verständlich, aber es ist ja trotzdem toll, dass es sowas gibt. Weil es gibt natürlich auch viele Hardcore-Fans und Fans von David Lynch, aber er hat jetzt nicht das allergrößte Budget, was man schon auch trotzdem manchmal merkt. Ich finde gerade am Anfang, wenn dann Pete eben eingeführt wird, weil er hat eben am Anfang durch diese Verwandlung irgendwie eine schwere Kopfverletzung, das sieht mega schlecht aus, das Make-up. Du siehst richtig, wie sie ihm da so Pappmaché quasi auf dem Kopf so als Beule gegeben haben und dann drumherum so ein bisschen Hautfarben gekleistert haben. Das sieht schon echt ein bisschen billig aus.
Wo der Mystery Man das erste Mal im Traum auftaucht und quasi das Gesicht so auf das Gesicht von Freds Frau drauf projiziert, das sieht auch wirklich aus. Ja.
Aber dadurch wirkt es auch schon wieder besonders gruselig, weil es ein schlechter Effekt ist. Könnte man noch sagen, ist gewollt. aber ja, das hat mich auch sofort an Twin Peaks erinnert. Da gab es auch in der ein paar Szenen, wo die einem auch so billig aussehen, aber dann irgendwie auch funktionieren durchaus. David Lynch kann ja auch, weil er schon so quasi von Anfang an seiner Karriere immer mit wenig Geld auskommen musste. Oder in den meisten Filmen, ich glaube bei Dune, da war es zum Beispiel, hat er mehr gehabt, aber bei den meisten Filmen, weil die so speziell sind, musste er auch lernen, mit wenig umzukommen. Deswegen hat das auch so ein bisschen, glaube ich, perfektioniert oder gewusst, wie man daraus zumindest den maximalen Effekt rausholt. Aber ja, es gibt da schon so ein paar zumindest Effekte, die dann nicht mehr ganz so gut aussehen. Aber insgesamt ist natürlich trotzdem ein sehr interessanter Film und allein so die Bildgestaltung und halt auch das Set-Design, das ist schon alles sehr bewusst eingesetzt und da hat man schon wirklich das Gefühl, dass da jeder Raum, jeder Tisch, der steht da, weil David Lynch sich das vorher sehr überlegt hat, dass der eben da stehen soll.
Und was natürlich auch gut funktioniert, ist Atmosphäre, finde ich. Also nicht nur durch die Bilder und durch die Komposition der Geschichte, sage ich mal, wird diese Atmosphäre erzeugt. Er setzt auch Musik ein. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, er nutzt Musik, die ihn selber hilft, sich das vorzustellen sozusagen, ne, das macht er. Also es gibt, glaube ich, geschrieben für den Film direkt Musik von Angelo, geschrieben hat aber Angelo Badalamenti und Trent Reznor mitgearbeitet und Trent Reznor ist ja ein ganz bekannter, Musiker kann man, Multi-Instrumentalist ist er auf jeden Fall, von den Nine Inch Nails und hat aber auch die Musik zu diesen ganzen oder zu vielen David Fincher, der andere David Filmen gemacht, auch zuletzt The Killer, da haben wir auch im Filmmagazin drüber gesprochen, er hat aber auch die Musik zu Watchmen mitgemacht und noch ein paar andere Filme, also das, aber auch eben die Titel, die er raussucht oder die rausgesucht werden, um dort gespielt zu werden. Ne? Die passen immer dazu. Du hast auch an einer Stelle, ganz am Ende, irgendwann kommt Marilyn Manson, der dann natürlich auch in dieses weirde Feeling sozusagen reinpasst. Der wird da kurz gezeigt auch, ist da, glaube ich, auf so einem Zelluloid-Streifen zu sehen. Und wir haben auch exzessiven Einsatz von Rammstein, von einem ihrer, ich glaube, vom ersten Album, das Lied Rammstein direkt ist da auch relativ prominent vertreten und das, glaube ich, für diese Zeit, da war die Band, das war vielleicht 2 Jahre alt oder so, das passt schon von dem Bild, das man damals davon hatte und von dieser Weirdness und dieser Art, passt das schon gut da rein. Ne? Das,
ja, besonders halt für also auch für uns ist es immer komisch, dass auf einmal in dem Film Deutsch gesungen wird.
Deutsche Musik plötzlich, ja.
Deutsche Musik auf einmal kommt. Ich glaube, das funktioniert sowohl für uns als auch für die Amerikaner, weil die dann auch eine Sprache haben, die sie nicht verstehen so gut. Und dann halt diese harte Rammstein-Musik auch fand ich auch ein bisschen sehr weird. Habe ich auch nicht vorher gewusst, dass das da eingesetzt wird. Und das war einer der ersten. Nee. Dass das dann auch eben, glaube ich, für die Band dann so ein Faktor war, dass sie dann schneller bekannt geworden sind durch diesen Film, auch wenn es jetzt nicht der Riesenhit war. Aber dass zumindest irgendwie die dann ein bisschen in der Popkultur mehr wahrgenommen wurden. Aber ja, das musikalisch ist das schon ganz interessant gestaltet. Aber ich muss am Ende sagen, auch wenn wir jetzt positiv drüber gesprochen haben, und es gibt auf jeden Fall viele positive Aspekte, am Ende bin ich trotzdem so,
ja gut. Ich habe auch lange überlegt, ob wir jetzt sagen, wir empfehlen den Film. Und ich bin dann doch eher auf dem Trichter und würde sagen, nein, David Lynch-Fans werden jetzt wahrscheinlich, wenn ihr mit David Lynch was anfangen könnt, dann schaut ihn euch natürlich auf jeden Fall an. Und wenn ihr dieses analysieren mögt, dann ist das sicherlich interessant. Wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr sonst schauen sollt, dann ist das, denke ich mal, einer, wo man lange drüber nachdenken kann und den man auch zerpflücken kann, wie wir es jetzt auch im Ansatz zumindest versucht haben. Aber es ist jetzt kein unterhaltsamer und dann am Ende vielleicht auch empfehlenswerter Film. Ich glaube, es kommt darauf an, mit welchem Ansatz man Filme schaut. Wenn man das wirklich analytisch macht und wenn man seinen Spaß mal dran hat, sich so einen 40er-Jahre-Film zu nehmen und den auseinanderzuschneiden und zu analysieren und zu gucken, was ja super ist, habe ich auch manchmal Lust drauf, dann auf jeden Fall kann man das machen. Also es war jetzt kein Fehler, den zu gucken oder so. Aber wenn ihr sagt, hier komm, wir müssen jetzt mal nochmal ein paar Filme nachholen, dann zählt er aus meiner Sicht nicht in die Gigantenliste, da gibt's andere.
Das ja. Also das ist natürlich super, super speziell gerade, ne, wenn man sich so denkt, an sich eine geile Ausgangslage, irgendwie ein Mann tötet seine Ehefrau, kommt in die Todeszelle und auf einmal auf einen auf dem anderen Tag wird er ausgetauscht durch einen anderen. So, wie ist das jetzt alles passiert, ne? Da hätte man jetzt andere Filmemacher hätten das dann vielleicht klassischer erzählt oder klassischer Mystery-Plot. So, wenn man sowas erwartet, wie konnte sowas passieren? Dann gibt's irgendeine Auflösung, die das dann erklärt, wie dieser Austausch stattgefunden hat, aber das gibt es eben nicht in diesem Film, ne? Oder eben wie das Thema der Videokamera, dass Leute gefilmt werden und dieses Beobachten, dieses paranoide Gefühl, aber auch das ist nur so ein Element im Film. Es ist nicht so dieses Hauptthema. Da hätte man auch einen ganzen Film drum machen können, ne? Und das ist dann aber so viele Leute, die dann sich wirklich so an einer stringenten Handlung sich entlang hangeln wollen, ist das eben nichts. Deswegen, da muss man schon sich sehr viele Brotkrumen zusammennehmen und dann da vielleicht so was reindeuten. Das ist dann eben schon sehr, sehr speziell. Es ist trotzdem toll. Habe ich auch schon gesagt, dass es sowas gibt, auch wenn es nicht mein Fall unbedingt ist. Aber ich habe es auch nochmal bestätigt bekommen. Es hätte auch sein können, dass ich immer nur den falschen Eindruck von David Lynch hatte, aber es war schon der richtige, wie ich da zu ihm stehe. Deswegen fand ich es immer ganz gut, dass das auch bestätigt wurde, so mein Vorgefühl. Das zumindest.
Okay, der Film hatte ich also nicht zu einem jetzt doch David Lynch.
Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt zumindest ein, zwei Filme, die ich ja auch so Elefantenmensch, das war glaube ich sein zweiter Film. Der ist so ein bisschen, der ist auf jeden Fall klassischer erzählt, das habe ich auch schon gehört. Weil das dann da auch einem Roman folgt, der jetzt nicht so krass weird ist. Deswegen den würde ich mir wahrscheinlich von David Lynch schon nochmal anschauen. Aber jetzt so Mulholland Drive Blue Velvet würde ich mir glaube ich echt knicken oder auch Twin Peaks. Die Szenen, die ich mir da mal durchgeschaut habe, das reicht mir nicht gesagt. Auch. Also da gibt es absolut für mich jetzt keine Not, den es weiter zu schauen. Hm. Aber er macht ja auch noch Filme für jetzt, ich hatte glaube ich auch mit Netflix einen Deal oder hatte einen Deal. Also irgendwann war da mal ein Gespräch, dass da was kommen soll. Aber da gab es wohl auch ein bisschen Verwerfungen im Hintergrund. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, wie es aktuell um das Projekt steht, aber er ist ja immer noch ein Filmemacher, der immer auch noch eine Marke ist und der immer auch noch Filme macht. Deswegen war spannend zu sehen sein, was er noch in den nächsten Jahren machen wird.
Er ist auf jeden Fall einer, der am Boxoffice nicht so gut funktioniert. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass das immer so sein muss. Ne? Das haben wir ja auch oft genug kritisiert, dass zu viel auf die Zahlen geschaut wird. Aber das Interesse, das zeigt sich in den Besucherzahlen dann zumindest nicht, würde ich sagen. Ja. Nichtsdestotrotz, ich glaube, David Lynch ist so jemand, der, wie du schon gesagt hast, eine relativ große Fanbase hat, auf jeden Fall. Und der sicherlich auch in manchen Sachen einige Erzählweisen beigetragen hat, ne, und bestimmte Sachen. Und ich meine, Twin Peaks zum Beispiel ist ja ein ganz großes popkulturelles Phänomen.
Ja, ich glaube, keine Mystery-Serie, die danach erschienen ist, hat nicht irgendwie Twin Peaks referenziert oder David Lynch in irgendeiner Art und Weise. Also wenn du irgendwas mit Mystery erzählen willst, dann auch jetzt Dark, die Netflix-deutsche Serie anschaust, die ist auch ganz, ganz stark von David Lynch schon inspiriert. Dann nochmal deutlich mainstreamiger, aber auch da ist der Einfluss total deutlich. Und ich glaube, du kannst fast kein Mystery machen, ohne dass du zumindest mal guckst, wie hat das denn David Lynch gemacht, ne? Deswegen, das ist schon eine große Leistung, trotz dieser sehr nischigen Filme dann so einen Einfluss trotzdem gehabt zu haben. Das finde ich auch immer sehr, 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 sehr spannend.
Gut, dann haben wir jetzt auch mal über Lost Highway.
Ja, haben wir doch gesagt, sind 35 Minuten eigentlich komplett durchgenommen, würde ich sagen.
Abschließend erörtert, alles erklärt.
Falls ihr gerade an der Doktorarbeit gesessen habt, könnt ihr euch jetzt eigentlich ersparen.
Keine Fragen bleiben offen. Nee, schaut ihn euch an. Vielleicht gefällt er euch ja. Und ihr habt noch ganz andere Ideen, wie er zu interpretieren sein könnte. Ja. Gibt es noch irgendwas Neues? Haben wir noch irgendwas? Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Woche nicht so richtig aufgepasst, was es so an Film-News gab.
Trailer rausgekommen, das habe ich mitbekommen. Hm. Aber so jetzt ein News, ist auch nichts Großes, oder? Ich habe es vergessen, aber dann ist es nicht so wichtig gewesen.
Nee, ich habe ehrlich gesagt auch nicht so richtig das gesehen. Also,
Doch, die eine, da möchte ich noch was eine sagen, weil zumindest in Cannes ist ja auch gerade wieder.
Ja.
Ist
ja
richtig informiert, ne? Und ja, da wurde auch Francis Ford Coppolas Megalopolis gezeigt. Das ist so sein Spätwerk, sein großes Spätwerk, sein Citizen Kane, mehr oder weniger, wo er wirklich auch sehr, sehr viel wieder eigenes Geld reingesteckt hat, weil kein Filmstudio und keine Filmproduktionsstudio der Welt wollte diesen Film machen, weil wo Francis Ford Coppola ein bisschen übertrieben hat. Er hat auch so ein, also wirklich auch wie Citizen Kane quasi, geht es um eine Stadt und um einen Mongol, der diese Stadt irgendwie beherrscht oder zumindest eine Rolle hat, so ganz jetzt nach außen gedrungen, was genau die Handlung ist, ist noch nicht, aber dadurch durch den Titel auch schon, ist ja auch Metropolis ist ja da irgendwie auch mit drinne. Also geht schon in das will Coppola nochmal mit über 70 nochmal erreichen. Hat er aber wohl nicht geschafft. Also die Kritiken sind recht vernichtend, die erschienen sind. Aber es soll wieder so sein, scheiße, aber interessant. unter anderem auch mit Adam Driver in der Hauptrolle, der das Ganze spielen soll. Aber soll wohl ein absolut wildes Machwerk sein. Was ich auch immer spannend finde, weil Coppola ja irgendwie in den 70er Jahren der Meisterregisseur war aus Amerika, der wirklich vier große Meisterwerke in den 70er Jahren nacheinander gedreht hat mit Pate 1, Pate 2, The Conversation und Apocalypse Now. Also ich glaube, es gibt kaum einen Filmemacher, der so einen Track Record hat mit solchen Filmen, der dann aber quasi, glaube ich, schon alles abgeliefert hat in seinen 30er Jahren, 40er Jahren, aber jetzt das nicht mehr erreichen kann. Aber es ist immer mal spannend, wenn ein Filmemacher nochmal so verrückt ist und irgendwie nochmal 100 Millionen oder so eigenes Geld reingesteckt hat in den Film und das dann so katastrophal wahrscheinlich nach hinten losgeht. Weil es gab wohl irgendwie auch lange Zeit keinen Filmverleih, der diesen Film halt zeigen wollte. Aber in Cannes haben sich danach zumindest ein paar auch gezeigt, dass er auch in Europa, auch in Deutschland, hat sich wohl jetzt ein Verleih gefunden, der das Ganze dann zeigen wird. Wahrscheinlich aber nur eine kleine Veröffentlichung. Aber schon mal sehr spannend, wenn er dann in Kinos kommt, ob denn dann dieser Eindruck zumindest dann auch so bestätigt wird. Aber was ich zumindest schon gehört habe, der soll so sehr, sehr, sehr wild sein. Aber das macht es ja auch ganz, ganz spannend vielleicht.
Ja, vielleicht reden wir dann hier drüber. Wir werden es sehen.
Ja.
Gut. Wir sind durch, oder?
Wir sind durch, glaube ich. Wir sind durch, ja. Ja. Auch so mit David Lynch hat uns gebrochen, deswegen wir haben keine Fragen mehr offen.
Wir kümmern uns dann erstmal um deinen Umzug und hören uns dann nächste Woche wieder zu. Oh, ich habe schon wieder vergessen, worüber wir sprechen wollen. Aber wir haben es ja schon festgelegt. Ihr werdet es hören.
Wir werden sie ja jetzt hören. Dann macht's gut.
Also dann. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.